Mein Name ist Evelyn Müller. Ich wohne seit 1983 hier in Grünau. Meine Tätigkeit hier in Grünau ist, ich bin die Vorsitzende des stadtteilorientierten Bürgervereins COM-EV, der sich 1995 gegründet hat. Einfach aus dem Grund, um den Leuten nach außen zu zeigen, den Grünauern zu zeigen, dass hier in Grünau ganz viel passiert. Problem war ja die Kommunikation in Grünau, da es ja ein relativ großer Stadtteil ist, hat man eben nicht gewusst, in dem einen Teil, was findet im anderen Teil statt. Und unsere Aufgabe war eben Kommunikation zu befördern. Das war so der Hauptgrund. Und wir haben dann 1985 die erste Stadtteilzeitung ins Leben gerufen. Das war die Grünauer Linie. Mittlerweile gibt es die Nachfolge, das ist das Grünass. Also Kommunikation ist für uns ein ganz wichtiges Thema als Bürgerverein hier vor Ort. Und daneben natürlich alle anderen Sachen, die so zu einer Bürgervereinsarbeit dazugehören. Veranstaltungen für alle möglichen Altersgruppen, Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig, Bürgerbeteiligungsveranstaltungen organisieren, mit anderen im Stadtteil zusammenarbeiten und gemeinsam Dinge unternehmen, organisieren. Und da haben wir eben wirklich schon in den vielen Jahren ganz viel gemacht. Das ging los mit großen Feierlichkeiten zu 20 Jahre Grünau 1996. Das war so der Ausgangspunkt, wo wir ganz viele Dinge etabliert haben, die dann viele Jahre Bestand hatten.
Wie ist Ihr Adresse in Grünau?
Als ich hergezogen bin, meine erste Wohnung war im Leipziger Osten. Ganz schlechte Wohnung, die dann auch zu DDR-Zeiten schon abgerissen wurde, weil das katastrophal war in dem Haus. Da war man natürlich froh, hier eine Wohnung zu bekommen. Das war schon was Besonderes. Und ich habe mich hier also wirklich wohlgefühlt. Eine Wohnung mit Heizung, warm Wasser, das war wirklich was Schönes. So, und dann habe ich mich eigentlich relativ die ersten Jahre wenig für Grünau interessiert. Ich bin früh auf Arbeit gegangen, abends zurückgekommen, da hatte man relativ wenig Zeit. Aber 1987 wurde dann mein Sohn geboren. Und dann haben wir einfach geguckt, was kann man mit einem kleinen Kind hier in Grünau machen. Und eins war, die Volkshochschule war dann so ein Anlaufpunkt. Die Volkshochschule hat ja verschiedene Kurse angeboten, hier auch in Grünau. Unter anderem auch Kinderturnen. Und da haben wir uns angemeldet und der Kurs ist ausgefallen, weil es keine Interessenten gab. Und das war für mich so der Ausgangspunkt, das kann doch wohl nicht wahr sein. So viele Leute hier, alle schimpfen, in Grünau ist nichts los. Und es finden aber Dinge statt, beziehungsweise es werden Dinge oder Veranstaltungen organisiert, aber keiner nimmt es wahr, keiner geht hin. Kommunikation einfach das Problem. Und das war der Ausgangspunkt, dass ich gesagt habe, da muss ich irgendwie mal gucken, ob man sich da irgendwie engagieren kann, ob sich da irgendwelche Möglichkeiten finden. Und das war dann die Volkshochschule, die hat dann den Grünauer Stammtisch ins Leben gerufen. Und das war so die erste Stelle, wo ich mich damit engagiert habe. Und aus diesem Grünauer Stammtisch ist dann eben der Verein hervorgegangen und so ging das weiter dann Schritt für Schritt.
Wie hat sich Grünau für Sie über die Jahre verändert?
Also Grünau war, als ich herzog, eben noch eine Baustelle. Es wurde noch sehr viel gebaut und Grünau war ja auch zur Wende noch nicht fertig. Die Wohnungen waren zwar gebaut, aber es fehlte noch ganz viel an Infrastruktur. Es gab nicht überall Stadtteilzentren, es gab dieses große Zentrum noch nicht. Das waren aber alles Dinge, die waren von Anfang an vorgesehen in den Bauplänen, aber bis zur Wende eben noch nicht fertig. Und das wurde dann alles erst so nach und nach gebaut. Dann gab es ja nach der Wende ganz viele Förderprogramme, sodass es gab Fördermittel vom Bund, vom Land, EU-Fördermittel, also die Stadt hat Fördermittel nach Grünau gelenkt, sodass erstmal das, was noch nicht fertig war und wo es fehlte, gebaut wurde. Also Radwege, Spielplätze, vor allem Wohnumfeld wurde ganz viel gebaut nach der Wende. Die Wohnungseigentümer haben Geld in die Hand genommen, um Sanierungsarbeiten durchzuführen an den Gebäuden, um dort auch Spielplätze zu bauen, eben das Umfeld schön zu machen. Das waren so die Maßnahmen nach der Wende und dadurch hat sich Grünau eben sehr zum Vorteil verändert. Also wirklich viele Dinge wurden dann fertiggestellt. Und dann gab es ja so diese weiteren Entwicklungen, dass eben viele Leute weggezogen sind. Zu DDR-Zeiten war es ja nicht möglich, wirklich dahin zu ziehen, wo man wollte, beziehungsweise konnte sich nicht jeder den Traum von einem Eigenheim erfüllen und so. Das haben dann eben Leute gemacht, die es konnten nach der Wende. Die sind weggezogen, ins Umland gezogen, Eigenheim oder sind ganz weggezogen, sind den Arbeitsplätzen hinterhergezogen, weil hier ist ja auch die Industrie zusammengebrochen. Und dadurch hatte man dann eben in Grünau doch einen erheblichen Leerstand. Und dann war das Problem, Fördermittel beziehungsweise Mittel zum Umbau. Es gab ja diese Förderprogramme, hatte ich ja schon gesagt. Stadtumbau Ost war so ein Fördermittel, war so ein Fördermitteltopf. Aber Stadtumbau Ost hieß im Grunde genommen nur nicht umbauen, sondern Abriss. Das ist einfach so dann umgelegt worden, interpretiert worden. Also nicht solche Projekte, die gab es auch, die sind doch damals publiziert worden, wie treppenförmig runterbauen die Häuser und solche Sachen. Ist aber alles nicht umgesetzt worden, weil es die Fördermittel eben nur gab, wenn wirklich erstmal abgerissen wurde. Wenn die Wohnungseigentümer einen bestimmten Leerstand hatten in ihren Häusern, dann haben sie Fördermittel gekriegt und konnten abreißen. Und da manche Eigentümer sehr daran interessiert waren, hier auch Häuser abzureißen in Grünau, wie das Leipziger kommunale Wohnungsunternehmen LWB, hat man natürlich bei manchen Häusern alles unternommen, um den Leerstand relativ hoch zu halten. Keine neuen Mieter rein, faktisch verwahrlosen lassen die Häuser. Das ist gerade auch mit diesen 16 Geschossern eben vielfach passiert, im WK8 mit so einem 11 Geschosser, sodass die Wohnungseigentümer dann sagen konnten, wir haben so und so viel Prozent Leerstand, jetzt wollen wir Fördermittel haben, dann reißen wir ab. Da ist eben sehr viel abgerissen worden in der Zeit. Es gab natürlich auch Proteste von Firmen, von kleinen Unternehmen, die hier lokalisiert waren und von den Bürgern, was den Abriss betrifft. Aber da wurde nichts weiter erreicht, sondern man hat abgerissen. Und dann gab es ja Pläne von der Stadt, dass eben nur der Zentrumsbereich, das war der stabile Bereich, da sollte alles erhalten bleiben. Und im Umland, da hat man Genehmigungen erteilt, also die Randgebiete von Grünau, da hat man Genehmigungen erteilt, abzureißen. Und es gab dort keine Mittel, um diese Gebiete aufzuwerten. Das war also eine ganz eigenartige Entwicklung. Gerade die attraktiveren Gebiete in Grünau haben keine Mittel gekriegt, beziehungsweise wurden bevorzugt für Abriss. Das war also eine ganz merkwürdige Entwicklung, vor allem auch für die Leute, die dann aus Wohnungen raus mussten, aus Häusern raus mussten, weil die abgerissen wurden. Und keiner konnte sagen, wenn sie jetzt eine andere Wohnung kriegen hier in Grünau, die Genossenschaften haben sich da gegenseitig unterstützt, die Mieter weiter vermittelt, ob, wenn sie jetzt woanders hinziehen, ob das Bestand hat. Es gab also keine Pläne, auch seitens der Stadt, die verlässlich sind, wo man sagen konnte, also, ich muss jetzt hier raus, okay, ich ziehe jetzt drei Blöcke weiter zu einer anderen Genossenschaft oder zu dem Unternehmen, wo ich jetzt bin und da kann ich dann bleiben, solange ich will. Manchen Leuten ist das passiert, die mussten dann ein zweites Mal umziehen, weil auch die Blöcke weggerissen wurden. Das war also eine ganz, ganz schwierige Zeit. Und dann hatte sich das wieder ein bisschen stabilisiert und jetzt im Nachhinein muss man sagen, das hat Grünau eigentlich zum Teil ganz gut getan, dass Freiflächen geschaffen wurden zwischendurch, dass viele Grünflächen geschaffen wurden. Und bei diesem Geld, was es für den Abriss gab, da war noch dran geknüpft, dass die Unternehmen, die solche Fördermittel in Anspruch genommen haben, 10 Jahre lang auf diesen Flächen nichts bauen dürfen. Einfach Spekulationen vorzubeugen, dass sie sagen, wir reißen jetzt ab, wir verkaufen das und dann kommt irgendein Investor, der baut dort und wir kriegen viel Geld. Das sollte also damit verhindert werden. Das war eine gesetzliche Festlegung.
Können Sie mit Vorteilen von Grünau aufräumen?
Das ist eben das, was nach der Wende hier so rübergeschwappt ist an Vorurteilen gegen Großwohnsiedlungen. Weil, wie ich schon gesagt hatte, in den alten Bundesländern sind eben Großwohnsiedlungen von vornherein für sozial Schwache gebaut worden, sind soziale Brennpunkte. Das ist einfach so. Hier war das aber anders. Hier hat man ja eine ganz gemischte Sozialstruktur, weil hier haben wirklich dieses Paradebeispiel der Professor neben dem Bauarbeiter gewohnt. Also die Altstadt von Leipzig oder die Innenstadt von Leipzig ist ja zu DDR-Zeiten, gerade zu Ende der DDR-Zeit, ziemlich verfallen gewesen. Man hatte keine Gelder, keine Möglichkeiten, dort umfassend zu sanieren. Und da waren die Leute halt froh, wenn sie hier eine Wohnung bekommen haben. Und durch diese Genossenschaften, da gab es auch einen gewissen Zusammenhalt in den Häusern. Man hat gemeinsam die Gärten vorm Haus, hinterm Haus gepflegt. Man hat auch andere Sachen zusammen gemacht, Grillfeste gefeiert oder was weiß ich alles. Man hat sich eben wirklich engagiert für sein Wohnumfeld. Das war wirklich dann eben anders, als das so im Westen war. Ja. Und ansonsten Vorurteile. Wir hatten natürlich auch viele Situationen, wo dann Veranstaltungen waren, wo wir dann auch Journalisten eingeladen haben und so. Da manche gesagt haben, nee, also abends nach Grünau kommen wir nicht. Da kann man ja abends nicht hin. Das sind alles so Dinge. Und da hilft dann, wenn man sich den Stadtteil anguckt. So habe ich das ja dann auch immer mit den Studentengruppen gemacht. Wir sind dann zu Fuß durch den Stadtteil gelaufen. Und dann standen viele da, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Der ist ja richtig grün, der Stadtteil, und richtig schön und ordentlich und überall Kindereinrichtungen. Also das war so, das musste man den Leuten wirklich direkt zeigen, das mussten die wirklich direkt erfahren, um dann einfach mal ihre Meinung zu ändern, wie das mit dem Stadtteil so ist. Alles andere wird ja bloß so übernommen. Das ist ja einfach so klischeehaft, ne? Und das kann man wirklich nur ändern. Da kann man reden, so viel man will, aber die Leute müssen es sehen. Und dann ändert sich vielfach die Meinung.
Welche Kulturangebote haben in Grünau?
Also es gibt ja mittlerweile ganz viele Einrichtungen, Vereine, Institutionen, die kulturelle Angebote hier unterbreiten. Dann jeder Anbieter, ob das nur Caritas ist, ob das Heizhaus ist. Also für verschiedenste Altersgruppen gibt es mittlerweile verschiedenste Akteure, die wirklich was anbieten. Und dafür ist ja auch dann das Grünass wieder gut. Da gibt es ja immer Veranstaltungsseiten in der Stadtteilzeitung. Da kann man danach gucken, da kann man sich informieren. Auch wer nicht internetaffin ist und da überall nachgucken will, sondern da gibt es dann auch wirklich die gedruckten Sachen. Das ist auch sowas, wo die Grünauer Wert drauf legen. Die möchten es gern gedruckt und in der Hand haben. Und was Kultur betrifft, seit einigen Jahren ist ja ganz aktuell der Robert-Koch-Park. Robert-Koch-Park ist ja eines von 30 zentralen Projekten derzeit der Stadt Leipzig. Da fließt jetzt sehr viel Geld hin, um den Park eben wieder zu sanieren und wieder in den Zustand zu versetzen wie vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Gebäude umzunutzen, da soll ja das Haus Steinstraße rein. Da werden also zwei Gebäude umgebaut. Also das bleibt und wird auch so ein kultureller Hotspot, wie man neudeutsch so sagt, also wo sehr viel dann auch stattfinden wird, als Begegnungsort, als Erholungsort, als Kulturort. Das sind so die wichtigsten Sachen jetzt dazu.
Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Grünau?
Schönauer Park als ehemaliger Gutspark ist was Historisches. Dann, wie ich schon gesagt habe, Robert-Koch-Park mit den Gebäuden ist was Historisches. Dann ist wichtig für Grünau eben der Bergbau mit dem Kulkwitzer See jetzt. Da wurde ja 99 Jahre lang Braunkohle abgebaut, zuerst im Untertage und dann im Tagebau. Und dann haben wir ja zum Robert-Koch-Park führt ja dann die Lindenallee, diese vierreihige Allee, die auch unter Denkmalschutz steht. Das sind also wirklich alte Sachen, historische Sachen, über 100 Jahre alt. Eben Robert-Koch-Park, das ist entstanden zwischen 1910 und 1913. Dann haben wir ja die alte Salzstraße, die so ein bisschen an Historisches erinnert. Ist mal eine Verbindungsstraße gewesen, wo wirklich Salz transportiert wurde, aber nicht ganz so hochbedeutend, sondern eben von Bad Dürnberg, Leipzig. Ist jetzt in Anlehnung an diese alte Handelsstraße, hat man jetzt hier die alte Salzstraße auch entsprechend gekennzeichnet. Die läuft nicht ganz gerade durch Grünau durch, sondern ist manchmal ein bisschen versetzt. Ist ein bisschen schwer zu finden, wenn man nicht genau weiß, wo sie lang geht. Ist also jetzt eine Radverbindung, eine Fußradverbindung. Verbindung faktisch zwischen Plagwitz und Kulkwitzer See. Und da gab es eben vor bald 20 Jahren auch mal die Ideen, diese einheitlich zu gestalten. Da gibt es auch eine Heft, eine Broschüre von der Stadt Leipzig, hat man auch mit Bürgerbeteiligung gemacht. Also einheitliche Straßenbeleuchtung, einheitlicher Belag, um das entsprechend zu kennzeichnen. Ist aber alles nicht umgesetzt worden. Aber das ist auch noch so ein bisschen Historisches, erinnernd an was Historisches.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft von Grünau?
Was ich mir wünsche. Zum einen, dass die Stadt bei allem, was sie so macht, auch wirklich immer Grünau mit im Blick hat. Nicht nur die geliebte Innenstadt und Gründerzeithäuser, sondern einfach auch Grünau mit den Potenzialen, die Grünau hat. Das ist mir ganz wichtig. Und zum anderen ist mir ganz wichtig, dass die Grünauer, dass die hier wohnen, mehr auf das Umfeld achten, beziehungsweise selber was dafür tun, dass der Stadtteil nicht so verwahrlost wirkt an manchen Stellen, dass wieder Ordnung und Sauberkeit einkehren, dass jeder wirklich so ein bisschen sich verpflichtet fühlt, dafür zu sorgen, dass sich eben alles positiver entwickelt hier, dass eben weniger Vandalismus ist, dass nicht alles zerstört wird. Wie man das letztendlich löst, weiß ich nicht wirklich. Aber das ist so ein bisschen auch Eigenverantwortung. Ich meine, das ist der Stadtteil, ich wohne hier. Und eigentlich möchte ich doch, dass es hier schön ist. Ich meine, es gibt so viele Sachen, die in den letzten Jahren zerstört wurden. Beste Beispiel ist, wir haben ja im WK8 hinten den Rodelberg. Das ist so ein Hügel, der ist entstanden, als man die S-Bahn gebaut hat. Der Aushub dort, der wurde auf so einen großen Hügel. Und das ist der Rodelberg am Kulkwitzer See direkt. Hat man einen schönen Blick auf den See und da gab es dann Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre mal so Wettbewerbe, so ein Bildhauerplenär, dort wurden so Kunstgegenstände, also Holzskulpturen geschaffen, unter anderem auch ein großes Bett, was oben auf dem Berg stand, wo man sich eben drauf hinsetzen konnte, einen schönen Rundumblick hatte. Da haben wir dann jahrelang dort oben zum Abschluss des Kultursommers ein Rodelberg-Picknick gemacht, also so eine Mitbringeveranstaltung, wo jeder was mitbringen konnte. Wir haben die Kultur organisiert. Und dann ging das eben los mit dem Vandalismus, dass das Bett eben immer mehr zerstört wurde. Dann haben wir das mit Fördermitteln wieder instand setzen lassen. Und dann wurde es wieder zerstört. Dann hat die Wohnungsgenossenschaft Kontakt dort den Schaden beheben lassen. Und die Abstände zwischen diese Zeitabstände, dass es wieder zerstört wurde, die wurden im Laufe der Zeit immer kürzer. So dass wir an irgendeiner Stelle gesagt haben, geht nicht mehr. Also wir sind jetzt außen vor. Das können wir einfach nicht mehr leisten. Und das sind so Dinge, nachvollziehen kann ich es nicht, ich verstehe es nicht. Aber das ist kein typisch Grünauer Problem, sondern wir haben das Problem ja überall. Wir haben das ja auch in anderen Stadtteilen. Auch das mit der Vermüllung, mit den Graffitis und all sowas, das ist nicht typisch Grünau. Aber wo ich wohne, stört es mich eben wirklich besonders. Da finde ich das ganz, ganz, ganz schlimm, ganz einfach. Ja, das ist so... Das wäre schön, wenn da wirklich jeder ein bisschen drauf achtet und dann einfach solche Sachen wie, dass die auch die Vermieter Verantwortung übernehmen für das Wohlbefinden in ihren Häusern, für das Miteinander, dort doch wirklich gewisse Verantwortung, dass mit Verantwortung gucken, wer dort reinzieht, wie kommen die Leute miteinander aus, funktioniert das oder funktioniert das nicht? Das sind alles so Dinge, ja, das wäre mir schon ganz wichtig. Eine Frage in dieser Intervallstudie war ja immer, würden Sie einem guten Freund raten, nach Grünau zu ziehen? Das ist ja so diese Standardfrage gewesen. Und das ist zu DDR-Zeiten bis zur Wende ist das ja immer gestiegen. Also die Leute waren sehr zufrieden und dann empfiehlt man sowas ja auch einem guten Freund. Nach der Wende gab es dann einen drastischen Abfall. Und dann stabilisierte sich das wieder so ein bisschen und in den letzten Jahren ist das eben wieder abgefallen, also mehr negative Äußerungen. Und so ist das auch. Ich meine, wir haben hier, man muss Grünau natürlich differenziert sehen. Es gibt kleinere Regionen, kleinere Karrees, wo man sagen kann, da ist das noch in Ordnung, da funktioniert das, an anderen Stellen halt nicht. Und so muss man das eben wirklich differenziert sehen. Also für mich ist so hier dieser Zentrumsbereich ja eine Gegend, nie würde ich hierher ziehen. Also das ist für mich, geht gar nicht, geht überhaupt nicht. In den Randgebieten sieht das dann schon wieder anders aus, aber da muss man dann eben auch wieder differenzieren. Also das ist ganz, ganz schwierig. Aber uneingeschränkt jemandem empfehlen, nach Grünau zu ziehen, würde ich mittlerweile nicht mehr.
Wie schwierig war das damals, an eine Wohnung in Grünau zu kommen und welche Voraussetzungen musste man da als Mieter mitbringen, gerade zu den Anfangszeiten?
Ja, das war ganz schwierig. Wohnung zu kriegen war ja nicht wünsch dir was, sondern man musste sich da anmelden, Amt für Wohnungs, wisst der Geier, wie das hieß früher. Da war man dann registriert und dann gab es ja die Möglichkeit, also man musste erstmal einen Bedarf haben. So, entweder man wollte hierher ziehen, weil man eine Arbeit hier hatte oder man hat unter ganz schlechten Bedingungen gelebt, als Familie bei den Eltern noch mit oder sowas. Oder eine ganz schlechte Wohnung mit Ofenheizung, kein Warmwasser oder was weiß ich, unter schlechten Bedingungen. Das waren also so Voraussetzungen. Und dann gab es ja noch man konnte sich bei dem kommunalen Wohnungsunternehmen anmelden. Oder man ist Mitglied einer Genossenschaft geworden. So, und die Genossenschaften, die waren ja immer an Betriebe gebunden, an verschiedene Unternehmen, die diese Genossenschaften unterstützt haben, befördert haben. Und dann haben diese Betriebe dann Kontingente gekriegt für Wohnungen. So, und das war eigentlich ein Weg. Und wenn man Genossenschaftsmitglied war und eine Wohnung wollte, dann musste man Stunden ableisten. Das heißt also, man musste nachweisen, dass man so und so viele Stunden bei baulichen Dingen gearbeitet hat. Manche Leute haben im Plattenwerk gearbeitet, manche Leute haben hier Freiflächen gestaltet oder irgendwie sowas. Also man musste dann nachweisen, dass man so eine bestimmte Anzahl Stunden geleistet hat. Das war die Voraussetzung dann, um eine Wohnung zu kriegen. Und wie gesagt, man muss eben Bedarf haben, eine Wohnung zu kriegen. Und dann bekam man ja bloß eine Wohnung in einer bestimmten Größe. Also das war ja auch nicht wünsch dir was. So, und ich war damals, als ich herzog, alleine und es gab nur die Möglichkeit, eine Einraumwohnung zu bekommen. Ich hätte also keine Zwei-Zimmer-Wohnung gekriegt, sondern nur eine Einraumwohnung. Das war einfach so. So. Und bei mir war das so, ich habe ja im Leipziger Osten gewohnt und da wurde in dieser, das war eine Erdgeschosswohnung, wohnten bloß noch zwei Familien in dem Haus, die restlichen Wohnungen waren schon gar nicht mehr bewohnbar und dann wurde eingebrochen bei mir in der Wohnung und dann habe ich heulend bei meinem Arbeitgeber im Institut gesessen, dachte, ich muss da raus, ich brauche eine Wohnung. Und dann haben die sich eben dafür eingesetzt, dass ich Mitglied in einer Genossenschaft werden konnte. Und dann habe ich die Stunden abgeleistet, da haben mir dann auch noch Kollegen geholfen, Freunde geholfen, dass ich also die Stunden relativ schnell ableisten konnte. Und dann stand bloß die Frage, also wir haben eine Wohnung im WK 8 in der Zingster Straße, Erdgeschosswohnung, Einraumwohnung, ja oder nein? Ja. Und naja, und so bin ich dann eben zu dieser Wohnung gekommen. Ja, und dann konnte man eben, wenn man einmal Genossenschaftsmitglied war, da musste man ja dann auch noch Geld einzahlen, also Genossenschaftsanteile musste man da noch bezahlen. Also genossenschaftlich Wohnung musste man sich schon leisten können in gewissem Maße. Ne? Bei der LWB musste man das nicht, aber bei Genossenschaft, man musste Stunden leisten, man musste Geld mitbezahlen, das hing da einfach mit dran. So, ne? Und dann, als dann das Kind zur Welt kam, dann eine Zweiraumwohnung und konnte man sich dann weiterentwickeln. So. Ja, jetzt wohne ich alleine in der Dreiraumwohnung und das ist jetzt ausreichend groß.
Haben Sie schon mal Radio Inklusive gehört?
Ich habe jetzt in Vorbereitung im Internet nachgeguckt und habe mir da was angeguckt. Also vorher nicht, vorher wusste ich das nicht. Wobei ich sagen muss, also ich höre wenig Radio, eigentlich gar nicht. Aber jetzt in Vorbereitung habe ich mich damit beschäftigt, was sie so machen, wie sich das so zusammensetzt, was so Themen sind und sowas alles. Ja, aber wie gesagt, erst als Anstoß durch diese Kontakte hier. So, zum Schluss noch ein Veranstaltungstipp. Wir organisieren ja als Comifo gemeinsam mit anderen Akteuren, auch im Rahmen der Arbeitsgruppe Park Schloss Grünau, einen Tag der Industriekultur hier in Grünau im Robert-Koch-Park. Und zum Tag des offenen Denkmals. Das ist in diesem Jahr der 8. September. Da gibt's also 11 Uhr Führungen durch den Robert-Koch-Park und durch die Wiechmann-Villa. Das ist eines der Gebäude, was wir in diesem Jahr besichtigen können, was aufgeschlossen werden kann. Dann geht es weiter. Um 13 Uhr gibt's dann ein Fahrradkorso in Begleitung von Lanz Bulldog mit Anhänger und Sackflug zu BBG Amazone. Das ist ja der Nachfolgebetrieb von Firma Rudolf Sack, BBG zu DDR-Zeiten, dann Amazone-Werke. Die sitzen in der Rippachtalstraße 10. Da gibt's dann weiteres Programm. Da kann man dann moderne Landtechnik besichtigen. Gibt's ein Firmenrundgänge. Dann gibt's Kulturprogramm. Der Tenor Alexander Vogt wird dort auftreten. Dann gibt's eine Tanzperformance. Wir verkaufen dort unsere Broschüre, ein Schloss in Grünau. Und wie gesagt, man kann dort miteinander ins Gespräch kommen. Man kann an einer Klanginstallation von Erwin Stache sich ausprobieren. Der hat Eggenscheiben verarbeitet zu einer ganz raffinierten Klanginstallation. Also es gibt dort ein rundes Programm bis 17 Uhr. Und da sind alle ganz, ganz herzlich eingeladen.